Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Benedikt Arpagaus, geboren 1971 in Zug in der Zentralschweiz. Er ist in Graubünden aufgewachsen, in einer rätoromanisch sprechenden Familie. Seit 2005 ist er im Kloster Einsiedeln. Er war also fast Mitte 30, als er eingetreten ist. Er ist Krankenpfleger, er hat als Mönch Philosophie und Theologie studiert, ist Priester, bildet sich alternativmedizinisch fort und kümmert sich um die Gäste des Klosters. Bevor er Mönch wurde, hat er im Krankenhaus, hier sagt man im Spital, gearbeitet. Jetzt kümmert er sich auch um die alten Mitbrüder. Ein Gespräch über Krankheit, über Sterben, über Heilung, über alternative Heilmethoden und was all das mit einem Benediktinerkloster zu tun hat. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke, Pater Benedikt.
Sehr gern geschehen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Pater Benedikt, viele Mönche hier sind ausgesprochen jung ins Kloster gegangen. Sie waren Mitte 30, als Sie es getan haben. Diese Wendung, diese Wende in Ihrem Leben, wie ist es dazu gekommen?
Bei mir gab es keine wirkliche Wendung. Also die religiöse Dimension hat mich schon von Kindheit an interessiert, war für mich ganz natürlich Bestandteil des Lebens, von der Familie so geprägt. Ich war immer ein Gottsuchender, ich habe mich immer interessiert für Religion, Spiritualität, auch für andere Religionen. Ich hatte da keine Berührungsängste, ich bin katholisch verwurzelt und nee, also der Glaube und die Beziehung mit Gott ist für mich Alltag, seit immer schon, ja.
Ja, aber nicht jeder, für den Glaube Alltag ist, geht dann ins Kloster.
Nein, selbstverständlich nicht, nein. Ganz klar nicht.
Da muss ja noch was gewesen sein.
Ja, ich hatte eine gute Erfahrung in der Pfarrei mit unserem Pfarrer. Ich wollte eigentlich damals auch Pfarrer werden. Und dann habe ich aber auch so Mönche kennengelernt und auch Sendungen über Klöster gesehen. Das hat mich angesprochen, habe dann Kontakt aufgenommen mit damals Kapuzinern, also franziskanisch gefärbte Ordensgemeinschaft, und kannte aber auch Benediktiner. Und so ist dann das Interesse auch gewachsen am Mönchtum. Ja.
Ich möchte auch einen Blick werfen sozusagen von hier aus in die Pflegestation. Jetzt nicht im Sinne einer Wertung, aber was unterscheidet Ihre Pflegestation hier im Kloster von dem ganz normalen Altenheim da draußen?
Unsere Pflegestation ist eben zugleich ein Zuhause. Also die alten Mitbrüder bleiben zu Hause, sie werden zu Hause gepflegt. Das ist der wesentliche Unterschied. Und so bleiben die Mönche auch im Rahmen des Klosters. Sie sind in einer vertrauten Umgebung. Das ist natürlich, gibt ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit.
Als Sie Krankenpfleger im Spital waren, wenn Sie das vergleichen mit Ihrer Rolle, wenn Sie sich heute um Ihre alten Mitbrüder kümmern, wie hat sich Ihr Verständnis von Krankheit und Sterben verändert, vorher, nachher?
Ganz groß verändert hat sich das eigentlich nicht. Es ist einfach wirklich ein anderes Arbeitsfeld. Ich kann mir heute, sag ich mal, mehr Zeit lassen. Im Spital war einfach mehr Druck da. Man hatte oft eben nicht Zeit für die Patienten. Man hätte sich mehr Zeit gewünscht und dieser Druck ist jetzt momentan nicht da. Wobei wir haben zurzeit auch kaum pflegebedürftige Mönche, muss ich auch sagen.
Wobei das womöglich auch was mit einem macht, wenn man allabendlich, so gegen 7:45 in der Komplett, im Nachtgebet, darum bittet, ja, um eine ruhige Nacht und ein gutes Ende.
Der Tod steht eigentlich immer vor Augen. Das soll auch so sein, sagt der heilige Benedikt, unser Ordensvater. Aber das Ziel ist ja dann nicht, dass wir ständig an den Tod denken, sondern dass wir gerade im Bewusstsein unserer Endlichkeit, dass wir bewusst im Heute leben. Ja. Aber natürlich auch verbunden gerade mit unserem Glauben, das irdische Leben ist ja nur ein kleiner Teil einer größeren, viel größeren Wirklichkeit.
Wenn wir jetzt noch beim Sterben einen Moment bleiben, wir sind in der Schweiz, in Ihrem liberalen Heimatland, gibt es sehr liberale Regelungen zur Sterbehilfe. Wie beurteilen Sie als Mönch die?
Ja, wir haben eine sehr liberale Haltung, die ist auch teilweise sehr umstritten. Da denken die Leute sehr verschieden darüber. Ich habe einfach die Meinung, ich bilde mir kein Urteil über andere Menschen, über ihre Entscheidungen. Ich bin vertraut mit vielen Lebensphasen und Facetten und darum weiß ich, dass es auch immer extreme Situationen gibt. Und meine Bedenken sind einfach bezüglich aktiver Sterbehilfe die Gefahr, dass es dann irgendwie so selbstverständlich wird und die Hemmschwelle immer tiefer ist und man dann auch anfängt darüber befinden, was ist noch lebenswert und was nicht. Und diese Gefahr sehe ich schon auch in dieser Entwicklung.
Wobei ich vermute, dass ein sterbender Mönch hier im Kloster auch nicht auf Biegen und Brechen beatmet wird, wenn er sterben will.
Nein, bei uns im Kloster sicher nicht. Also da im Kloster habe ich wirklich einen sehr natürlichen Umgang mit Sterbenden erfahren. Wir haben ja auch im Estrich, also im Dachboden oben, einen Sargmagazin. Da sind die Särge schon in der Größe vorbereitet. Das ist ganz natürlich bei uns. Wenn jemand stirbt, holt man oben den Sarg. Der verstorbene Mönch wird dann eingebettet und bleibt auch noch ein bisschen im Zimmer. Vielleicht wird er auch noch im Gang unten im Korridor aufgebahrt. Und dann gehen die Mönche auch dann halt noch zum Essen und dann noch zum Zeitunglesen, gehen an diesem Verstorbenen vorbei, halten kurz inne. Und das finde ich eben etwas ganz Natürliches. Er gehört immer noch dazu und der Tod gehört zum Leben, ja.
Benedikt Arpagaus, Mönch im Kloster Einsiedeln, jetzt von den Sterbenden zu den Lebenden. Sie bieten auch Körpertherapie an. Wir sind hier in Ihrem Behandlungszimmer. Vielleicht können Sie Ihren Arbeitsplatz mal etwas beschreiben. Was sehen wir hier, was es in jedem Behandlungszimmer gibt?
Also wir sehen hier eine Behandlungsliege, die braucht es natürlich. Dann habe ich ein Arbeitspult und einige Fachliteratur. Aber sonst ist es einfach vor allem gemütlich und hell eingerichtet. Man soll sich wohlfühlen in diesem Raum.
Was ist anders als in üblichen Behandlungszimmern?
Vielleicht, bei mir hängt ganz selbstverständlich eine Ikone, also eine Gottesmutter-Ikone, dann eine Kreuz-Ikone mit dem auferstandenen Christus im Kreuz drin. Das sieht man nicht überall, aber in anderen Behandlungszimmern sieht man dann oft die Buddha-Statuen. Also ja, bei mir ist es jetzt halt Christus.
Was noch dazu kommt, ein Bild gemalt von einem Ihrer Mitbrüder hier im Kloster.
Genau. Mein Mitbruder hat ein Bild gemalt. Ich hatte das Bedürfnis, ein Bild zu haben, das das Wesen, die Energie der kraniosakralen Therapie zum Ausdruck bringt. Und da sieht man einfach seine Gestalt, die aufrecht steht. Die Hände in der Mitte, so eine Mittellinie drin. Es ist Farben, die aber auch einen Fluss erkennbar lassen. Und das ist eigentlich das Wesen der kraniosakralen Therapie. Also aufgerichtet sein, aufgerichtet in der Balance und bereit, durchs Leben zu gehen.
Sie haben die Kraniosakraltherapie angesprochen. Sie bieten auch Fußzonenreflexmassage an. Sie haben gerade eine mehrjährige Ausbildung gemacht zur Kraniosakraltherapie. Abt Urban Federer musste da sicher zustimmen. Ging das reibungslos oder braucht es da Überredungskünste?
Nee, Abt Urban ist da sehr wohlwollend, auch wenn es um die Förderung der Mitbrüder geht. Und mein Anliegen war ja als Krankenpfleger, sage ich mal, war meine Arbeit sehr fokussiert auf den Körper. Natürlich nicht nur, aber vor allem auf den Körper. Dann in der Seelsorge war es vor allem der Fokus auf die Seele. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, das zusammenzubringen. Ich wollte auch mit den Händen wieder arbeiten. Und darum habe ich ihm gesagt, das wäre doch was. Und die Klöster haben ja auch die Tradition der Heilkunst. Und dann hat er mir gesagt, ja, dann schau mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ja.
Orte der Heilkunst. Wann hatte das Hochkonjunktur?
Da kenne ich mich jetzt ein bisschen zu wenig aus, aber ich weiß, dass sicher während Jahrhunderten der Klostergeschichten, gerade im Mittelalter, da war das selbstverständlich. Und vor allem durch die Phytotherapie, die Kräutertherapie, ganz klar, ja.
Gut, Sie leben heute im Jetzt und engagieren sich eben für Ihre Therapieform. Wieso sind Sie so überzeugt, dass die sehr viel bringt? Was sind die Erfahrungen, die Menschen in dieser Therapie machen? Was können Sie da anonymisiert berichten?
Ich bin überzeugt, dass Körpertherapie etwas sehr, sehr Wichtiges ist, weil meine Erfahrung auch nur mit Gesprächen kommt man nicht immer an das heran, was es eigentlich gilt aufzuarbeiten. Man kann sich durch Gespräche auch im Kreis drehen oder es findet gar keine wirkliche Öffnung statt. Und es braucht oftmals den Zugang über den Körper, dass auch die Seele in Gang kommt, in Bewegung gerät, dass heilsame Prozesse angestoßen werden. Es gibt ja verschiedene Körpertherapieangebote, die ganzheitlich ausgerichtet sind. Die Kraniosakraltherapie ist eine sehr feine Arbeit. Sie ist nicht invasiv, nicht manipulativ. man macht nicht etwas, sondern ich bin einfach in der Präsenz da, mit feinen Berührungen und Griffen und fühle mich in das System hinein. Ich spreche jetzt mal vom System, ist nicht so ein schönes Wort vielleicht. Und dann spüre ich einfach jetzt auch durch die Übung immer mehr, wo Blockaden sind. Und dann spüre ich auch, dass da Bewegung hineinkommt in den Strukturen, in den Geweben. Und diese Bewegung greife ich auf und ich begleite sie und ich ermutige sie, weil der Körper, sage ich jetzt mal, weiß, was zu tun ist. Aber er braucht manchmal Impulse von außen. Und das ist ja das Wesen jeglicher alternativen Medizin, Komplementärtherapie. Man gibt Impulse von außen, damit die Selbstheilungskräfte in Gang kommen, in Bewegung geraten.
Jetzt werden manche Skeptiker denken, Hokus Pokus, der Mann hat doch keine Zauberhände. Was antworten Sie denen?
Nein, ich habe keine Zauberhände, nein. Aber es gibt verschiedene Fähigkeiten und die Kraniosakraltherapie ist ja auch wissenschaftlich erprobt. Sie kommt aus der Osteopathie, die Osteopathie ist 150 Jahre alt, in den USA schon lange bekannt, bei uns immer mehr, da wird auch geforscht und ja, nee, das ist, hat nichts mit Hokuspokus zu tun.
Ja, was passiert medizinisch betrachtet? Jetzt mal den Krankenpfleger angesprochen. Was passiert bei dieser Therapie?
Also im Fokus steht der kraniosakrale rhythmische Impuls. Das ist eigentlich die Hirnflüssigkeit, der Liquor, der pulsiert eben. Das hat man lange gar nicht gewusst. Und ein Arzt aus den USA, John Opletcher, hat das dann auch, also das war schon vorher bekannt, aber er hat es dann eigentlich auch bewiesen, dass diese Pulsierung stattfindet. Und weil das natürlich im zentralen Nervensystem stattfindet, in Verbindung mit den Nerven, mit den Blutbahnen, Lymphbahnen und so weiter, ist es auch klar, wenn dieser Rhythmus nicht mehr funktioniert, dann ist es ein Hinweis auf Blockaden. Das kann dann natürlich auch die Gesundheit beeinträchtigen, stören. Und dann gilt es, diesen Fluss wieder herzustellen, das heißt zu fördern, zu unterstützen, die Entspannung in das Gewebe hineinzubringen, ja.
Nennen Sie doch mal die Argumente gegen Kraniosakraltherapie, für wen es nicht passt.
Also Leute, die eine Hirnblutung hatten zum Beispiel vor kurzer Zeit, und das muss zuerst ärztlich abgeklärt werden, ob sie in die Therapie kommen dürfen. Alle Erkrankungen, die einen Raum erfordern, auch Tumorerkrankungen unter Umständen, vor allem im Zentralnervensystem, da kann man nicht einfach so therapieren. Das muss ärztlich zuerst auch abgeklärt und erlaubt sein.
Wem hilft es?
Es ist sehr gut bei Leuten, die Schmerzen haben im Bewegungsapparat, die verschoben sind, das sind ja die meisten von uns, aufgrund von Verspannungen, Becken, Wirbelsäule, Verschiebungen, Verklebungen der Faszien, somit auch Kopfschmerzprobleme. Aber die Kraniosakraltherapie kann auch auf Organe angewendet werden. Es gibt fast keinen Bereich, wo man nicht arbeiten kann.
Ja. Jetzt eine Warnung an konfessionsfreie oder konfessionslose Hörerinnen und Hörer. Jetzt könnte es ein bisschen fromm werden, denn ich zitiere mal aus dem in Anführungsstrichelchen Credo von Pater Benedikt auf der Einsiedeln Homepage. Unter der Überschrift Herzensweite heißt es da wörtlich, Zitat, im Kontext der Bibel steht das Herz nicht für ein Organ, sondern vielmehr für die Mitte und den Wesenskern des Menschen, als Ausdruck seines ganzen Seins, als heiliger Ort der persönlichen Gottesbeziehung. Zitat Ende. Also geht es Ihnen auch um ein Herz?
Natürlich, das Herz gehört ganz wesentlich dazu. Also Arbeit ohne Herz geht gar nicht und dann funktioniert das auch nicht.
Herzensweite, wie erreicht das ein nicht religiöser Mensch?
Ich glaube nicht, dass es von einer institutionellen Religion abhängt, die Herzensweite, also hoffentlich nicht. Ich denke, das Potenzial der Herzensweite hat jeder Mensch in sich. Das ist meine persönliche Überzeugung, jeder Mensch ist ein Kind Gottes und diese Verbindung mit Gott ist da, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und Herzensweite meint einfach auch, dass mein Geist, meine Seele wirklich offen wird für das Leben und sich diesem Leben stellt und in diesem Leben versucht, mit den ganz persönlichen Kräften, die geschenkt sind, Gutes zu wirken, eben heilsam zu wirken. Das können wir ja alle auf irgendeine Art und Weise, indem wir auch Liebe schenken, für den Frieden einstehen, etwas Gutes tun, wie auch immer. Es gibt unzählige Möglichkeiten.
Das Gegenteil von Herzensweite ist vermutlich Verhärtung des Herzens. Wie kriege ich denn solche Blockaden gelöst?
Das ist kein leichtes Thema, da liegen ja meistens lange Geschichten dahinter. Da braucht es diesen, ich denke gerade diesen therapeutischen Raum, es braucht eben einen geschützten Raum, Es braucht einen Therapeuten, eine Therapeutin, die da ist, präsent ist, einfühlsam, offen. Ja, dann kann Vertrauen wachsen. Und dann kommt eben die Seele, sage ich mal, in Bewegung. Dann kann es sein, dass der Mensch anfängt zu sprechen. Aber noch schön ist natürlich auch, der Körper anfängt, gerade in der Körpertherapie. Meistens muss zuerst der Körper sprechen und dann, das erlebe ich auch hier, fangen die Leute dann an zu reden. Dann kommen dann mehr Geschichten hoch. Also es werden Schichten um Schichten kommen dann hoch und können dann auch befreit werden. Aber es braucht natürlich auch das Wollen des Klienten, der Klientin. Ohne das geht es ganz sicher nicht, ja.
Sie werden sicherlich keine Wundergeschichten im engeren Sinne erzählen. Aber was hat Sie richtig gewundert und verwundert, was Ihnen hier in der Praxis in diesem Raum passiert ist?
Also ich habe schon manches Wunder erlebt. Natürlich nicht ein Wunder, das jetzt wieder Naturrecht ist, so, aber einfach gestaunt. Ich staune immer wieder bei Behandlungen. Gerade gestern hatte ich eine Klientin, die hatte massive Rückenschmerzen und ich habe dann gespürt, dass die Blockade in der Brustwirbelsäulenbereich ist. Und ich habe eigentlich zwei Griffe ausgeübt. Sehr, sehr lange war ich da mit meinen Händen. Und dann hat sie mir erklärt, was sie jetzt alles spüre, was da in Bewegung kommt. Und am Schluss war sie einfach fit und es war gelöst und die Rückenschmerzen waren weg. Und manchmal braucht es natürlich mehrere Sitzungen. Es gibt auch Probleme, die kann man vielleicht auch nie ganz lösen. Also da darf man auch nicht zu viel erwarten. Aber manchmal ist in kurzer Zeit unglaublich viel möglich. Das schönste Erlebnis war eine junge Frau, die hatte einen Sportunfall, aufgrund dessen Migräne entwickelt, konnte nicht mehr in die Schule, hatte starke Medikamente. Und
also als Schülerin oder war sie so jung? Oder?
Ja, es war eigentlich eine Schülerin. Und die Eltern haben sie dann bei mir angemeldet und ich habe sie dann 5-mal behandelt. Und nach 5 Behandlungen war sie eigentlich frei von Migräne und konnte wieder in die Schule. Ja, das war dann auch die Rückmeldung des Vaters. Und vorher konnte sie 3 Monate nicht zur Schule und hatte schwere Medikamente.
Benedikt Arpagaus im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Pater Benedikt, verknüpfen wir mal das, was Sie über Körpertherapie gesagt haben, mit Ihrer Ordensregel, mit der Regel des heiligen Benedikt von Nursia. Auch wenn das nicht ganz so zentral ist, wie viele meinen, ora et labora, bete und arbeite, aber es ist eine Maxime, Sie wollen das zusammenbringen. Ist das, was Sie hier in diesem Raum tun, ist das 100% Labora?
Ja, das ist Labora. Also Labora, Arbeit hat ja viele, viele Gesichter. Es gibt auch verschiedene Dienste im Kloster. Heilkunst, wie gesagt, ist eine ganz wichtige Arbeit. Es geht da auch um die Genesung des Menschen als ganzes Wesen, also Geist, Seele, Leib, diese ganze Dimension. Und das ist sehr benediktinisch und sicher sehr, sehr christlich. Ich denke, die Benediktsregel ist ja bekannt für eine Nüchternheit auch. Also sie vermeidet auch, sage ich mal, Extreme. Das ist offenbar dem heiligen Benedikt suspekt. Kein Hauch von Fanatismen, da, also alles im gesunden Maß. Also das ist eigentlich der Kern der Benediktsregel. Nicht einmal ora et labora, sondern das rechte Maß in allen Dingen. Das ist die Kernaussage der Benediktsregel, würde ich sagen.
Auch mal losgelöst jetzt von Körpertherapie, welche Aspekte der Regel sind Ihnen gerade im Moment besonders wichtig? Denn es ist ja so, dass Sie Tag für Tag bei den Mahlzeiten die Regel hören. Also Sie beschäftigen sich ja nonstop damit. Was ist Ihnen daraus gerade besonders wichtig?
Also für mich ist wirklich das ganz wichtig, was Sie auch vorgelesen haben, von der Herzensweite, das kommt in der Benediktsregel vor, dass das eigentlich auch ein Resultat sein sollte, eines spirituellen Fortschrittes, dass sich dieses Herz weitet und dass man eigentlich dann den Weg des Lebens in Freude geht. Also es geht nicht mehr um Angst haben vor Gott oder vor einem Gericht oder man muss eben irgendwelche Leistungen erbringen, weil ich mir etwas verdienen muss, sondern es ist einfach dieses Erkennen, dass Gott Liebe ist und dass ich von dieser Liebe voll und ganz angenommen bin und das macht mich frei. Und diese Freiheit motiviert mich dann auch in Freude, einfach selbstverständlich Liebe zu schenken. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da dieses Ziel schon erreicht habe. Ich übe jeden Tag mal mehr, mal weniger, aber das erkenne ich ganz stark als eine zentrale Aussage des spirituellen Weges als Benediktiner und als Christ.
Welcher Aspekt der Regel erscheint Ihnen besonders sperrig?
Als besonders sperrig Das kann ich gar nicht beantworten. Kommt mir jetzt gerade nichts in den Sinn. Ich glaube, ich konzentriere mich mehr auf die positiven, die konstruktiven Aussagen. Das andere lasse ich ein bisschen beiseite. Es gibt natürlich auch Kapitel, die man heute gar nicht brauchen kann. Die sind sehr zeitbedingt. Aber es gibt auch sehr viele zeitlose Kapitel. Ja.
Wie lautet das erste Wort der Regel und was bedeutet es Ihnen?
Höre. Das ist etwas ganz Wesentliches. Gerade in der heutigen Welt wird so viel zerredet und man hört nicht mehr aufeinander und man ist nicht mehr bereit, aufeinander zu hören. Es ist ganz schräg und es gibt eine Masse von Informationen. Das wirkliche Hinhören, das Lauschen, auch in der Stille gerade, das ist heute ganz, ganz wichtig. Es wäre auch ein heilsamer Wendepunkt für diese Welt. Und hat auch viel mit meiner Arbeit zu tun, denn ich höre auch in der Arbeit, aber ich höre vor allem mit den Händen. Also man kann auch mit den Händen sehr gut hören.
Dann wäre womöglich auch das genaue Hinhören sozusagen in gewisser Weise politisch.
Ja, kann natürlich auch politisch sein, ja. Das Hören betrifft jede Ebene. Aber ich denke, es geht ja um das Zwischenmenschliche. In erster Linie geht es darum, dass wir Menschen wieder gut auf uns selbst mal hören. Hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach mal, wer bin ich, wo stehe ich? Und dann auch auf den anderen gut hinzuhören. Dann könnten wir ja viele Konflikte vermeiden. Also die Probleme, die wir heute in der Welt haben, haben sehr oft damit zu tun, dass wir nicht aufeinander hören. Also auch nicht auf die Natur hören, natürlich. Wir hören eigentlich auf nichts mehr.
Letzte Frage. Wie kann man eine hörende Haltung einüben? Gerade wenn man vielleicht nicht Mönch in Kloster einsiedeln ist, sondern seinen normalen Alltag leben muss.
Gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten, aber zuallererst muss man wirklich auch bereit sein, in die Stille zu gehen. Und da muss man nicht stundenlang meditieren, aber vielleicht am besten wirklich mal in die Natur gehen, spazieren, eine schöne Wanderung machen. Mit so kleinen Dingen fängt es an. Immer wieder.
Benedikt Arpagaus, Benediktinermönch, Priester im Kloster Einsiedeln. Er bietet im Kloster Körpertherapien an. Ein Gespräch über Krankheit, Heilung und das Ordensleben. Danke, Pater Benedikt, für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch.